Herzlich willkommen zur Passionsandacht heute am Gründonnerstag. Der Bibelvers, der über diesem Gründonnerstag steht, ist aus Psalm 111. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Mit diesem Bibelwort wollen wir die Andacht beginnen und wir beginnen sie im Namen des Vaters, der uns liebt, im Namen Jesu, der sich für uns geopfert hat und im Namen des Heiligen Geistes, der vor dem Vater für uns bittet. Amen. Ihr Vater im Himmel, wir sind heute Abend hier, dass du uns mit hineinnehmen kannst, mit hineinnehmen in deine letzten Stunden mit deinen Jüngern. Lass du uns mitleiden, miterleben, was deine Jünger miterlebt haben, dass wir besser verstehen. Mach du unsere Herzen weit und öffne du unsere Seelen, dass wir uns auf dich hin ausrichten. Amen. Den Text für heute Abend lese ich aus Lukas 22 ab Vers 7. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passahlamm opfern musste. Und Jesus sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin und bereitet uns das Passahlamm, damit wir's essen. Sie aber fragten ihn, wo willst du, dass wir's bereiten? Und er sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht. Und sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist der Raum, in dem ich das Passahlamm essen kann mit meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen ist. Dort bereitet es. Und sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, das Passahmahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reiche Gottes. Und er nahm den Kelch und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte, brach's und gab ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, der für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch. Denn der Menschensohn geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, doch weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, untereinander zu fragen, wer es wohl wäre unter ihnen, der das tun würde. Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Er aber sprach zu ihnen, die Könige herrschen über ihre Völker, und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste, und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist's nicht der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Ihr aber seid, die ihr ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen. Und ich will euch das Reich zueignen, wie mir's mein Vater zugeeignet hat, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch in meinem Reich, und sitzen auf Thronen und richten die Stämme Israels. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihnen, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und er sprach zu ihnen, als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel und ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr da je Mangel gehabt? Sie sprachen niemals. Da sprach er zu ihnen, aber nun, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn, desgleichen auch die Tasche. Und wer's nicht hat, verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, es muss an mir vollendet werden, was geschrieben steht in Jesaja. Er ist zu den Übeltätern gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben ist, wird vollendet. Sie aber sprachen, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Jesus aber sprach zu ihnen, es ist genug. Wort des lebendigen Gottes.
bist mein Ursprung und mein Ziel. Von dem ich komm, zu dem ich will. Bei dem der tief ersehnte Friede wohnt, der unser Denken sprengt. Du bist die Perle, die ich fand. Dein Himmel, grenzenloses Land. Kein Schatz in dieser Welt kann größer sein als du, der ewige Gott. Du warst, du bist, du bleibst, was du versprichst. So groß, so treu, so zart. Mein wahres Glück. Du bist der Hirte, der mich trägt. Selbst dann, wenn Leid mein Leben prägt. Wenn mich mein Weg durch dunkle Täler führt, bleibst du doch stehen. Bei mir. Du bist der Retter in der Not, der mich erlöst von Schuld und Tod und mich mit Augen reiner Liebe sieht, die über allem steht. Mein Ursprung und mein Ziel. Von dem ich komm, zu dem ich will. Und meine Reise führt in dieses Land, wo mein Zuhause ist. Du bist, du bleibst, was du versprichst. So groß, so treu, so zeitlos schön. Du bist mein wahres Glück. Du bist mein Ursprung. Und mein Ziel, von dem ich komm, zu dem ich will. Und meine Reise führt in dieses Land, wo mein Zuhause ist.
Das Pessach, das Passamahl ist vorüber. Und Jesus hat da schon einige seltsame Dinge getan. Und dann am Schluss so diese Aussage, einer am Tisch hier, der wird mich verraten. Und da entbrennt ein Streit. Aus der Frage heraus nach dem Verrat. Da ist einer also so niederträchtig und verrät Jesus und gleichzeitig der Gedanke, um Himmels Willen, werde ich das sein? Nein, niemals würde ich das tun. Ist doch jeder von sich überzeugt. Und Petrus, ein bisschen später, tönt er ja auch, ich gehe sogar für dich ins Gefängnis, ich bin sogar bereit für dich zu sterben. Ich kann mir das richtig schön vorstellen, wie die Jünger da sitzen, am Tisch bzw. liegen und sich die Köpfe heiß reden. Und plötzlich geht es dann nicht mehr um die Frage des Verrats speziell, sondern um die Frage, wer von uns ist eigentlich Jesus am nächsten, wer ist am weitesten weg, wer besteht vielleicht in der Gefahr, ihn zu beraten. Der Petrus und der Jakobus, die spielen ja sowieso immer eine Extrageige hier. Ja, mehrmals sind sie bei besonderen Ereignissen dabei, zum Beispiel auf dem Berg der Verklärung. Das sind sowieso die, die sich gerne in den Vordergrund stellen. Zu wem hat denn der Herr gesagt, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen? Etwa zu dir, Philippus, geh doch du zu deinen Pferden. Oder Levi, geh doch du lieber an deinen Zolltisch zurück. Ah, Petrus, du mit deinen Sprüchen, du meinst wohl, du wärst was Besonderes. Denkst du vielleicht, du bist der Größte, ich bin viel wichtiger, weil ich spiele mich nicht ständig in den Vordergrund und markiere nicht bei jeder Situation, egal ob nötig oder unnötig, den Gruppenkasper. Ich mache hier die Dreckarbeit. Ich konzentriere mich darauf, Gottes Wort zu verkündigen. Ich sorge für das Lob Gottes. Ich opfere die meiste Zeit. Ich sorge dafür, dass es gemütlich im Saal ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier mal alles so richtig auf den Tisch kam, was so in dem einen oder anderen schon die ganzen 3 Jahre gebrodelt hat oder was sich so angestaut hat. Außerdem haben wir ja hier keine zurückhaltenden, kühlen Deutschen, sondern wir haben es mit Orientalen zu tun und da kocht der Topf schon manchmal über. Und vielleicht kommt hier auch der ganze Frust durch, weil ja Petrus, Jakobus und Johannes wirklich manchmal scheinbar bevorzugt werden. Jesus interveniert dann in den Streit und stellt 3 Dinge klar. Freunde, mein Reich funktioniert anders. Wenn von euch wirklich einer meint, dass er groß sein will oder der Größte zu sein, dann schau doch mal, was ich mit euch getan habe und schaut mal, wie ich es euch vorgelebt habe. Der Oberste oder der, der es sein möchte, der soll allen anderen dienen, der soll der Diener sein. Das ist hart, weil das heißen kann, dass gerade der, der viel Verantwortung hat, sich hinten anstellen muss. Dass gerade der Leiter nicht mit den fliegenden Fahnen vorne weggeht. Weil das wäre ja dem Petrus sein Ding gewesen. Ja, mit Schwert und Fahne mutig voran. Aber Jesus sagt, nö. Du bist da, allen anderen zu dienen. Ja, du bist der Fels, auf den ich meine Kirche bauen will. Und was ist der Fels? Also wo ist der Fels? Wo ist das Fundament bei einem Bauwerk? Genau, die Betonplatte, die gießt man nicht am Schluss und setzt sie auf den Schornstein oben drauf. Nein, die ist unten drin. Der Fels, das Fundament, der muss alles tragen. Ja, die schwerste Last und wird vielleicht oft gar nicht wahrgenommen und gesehen. Und so, Freunde, funktioniert mein Reich, dass ihr euch untereinander dient und genau andersherum, als es euch die Herrscher dieser Welt vormachen. Und ich denke, das ist etwas, das müssen wir auch heute in der Gemeinde Jesu immer wieder neu lernen. Das Zweite ist, wer vorne steht, der ist besonders gefährdet. Der Jesus, der spricht den Petrus hier an und sagt, Simon, Satan hat angefragt, euch zu sieben. Das erinnert uns so ein bisschen an das Buch Hiob, als Satan in den Thronsaal Gottes tritt und über Hiob verhandelt. So sehe ich das auch hier. Wenn ich mir das so anschaue, fallen mir zwei Dinge auf. Das eine ist, Jesus bittet für dich. Ja, also ich habe darum gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn man das wörtlich übersetzt, dann heißt es eigentlich, er bettelte. Ich bettelte für dich, dass dein Glaube nicht versagen möge, dass dein Vertrauen in mich dich trägt. Als Petrus Jesus verleugnet hat, hätte genau das passieren können. Ja, dass genau dasselbe passieren können wie bei Judas. Er schmeißt alles hin und rennt weg und endet eventuell sogar wie Judas. Weil der hat sich, weil er nimmer aus und ein wusste, in dieser Verzweiflung, weil er alles weggeschmissen hat, weil er von Jesus dann weggerannt ist, wusste er sich nicht mehr anders zu helfen, als sich zu erhängen. Aber ich, Jesus, habe vor dem himmlischen Rat in der unsichtbaren Welt Gottes gebettelt für dich, dass dir das nicht passiert. Leute, die verantwortlich in der Gemeinde sind, die sind ein besonderes Angriffsziel des Teufels. Und je mehr Verantwortung jemand hat, umso mehr hat der Teufel ein Interesse, Macht über denjenigen, über sein Herz, über seine Gedanken und seine Gefühle zu bekommen. Der Teufel sucht den Punkt, wo er uns greifen kann und uns zu Fall bringen kann. Und jeder von uns hat seine Achillesferse. Bei dem einen mag es Stolz sein, beim anderen eine Frustration, beim anderen Hartherzigkeit, beim wieder einem anderen Bitterkeit oder sonst irgendwas. Es gibt immer etwas. Lass dich da nicht einfangen. Das ist die eine Seite. Dass wer vorne steht und vorne stehen will, der Größte sein will oder es auch wirklich ist, dass der in großer Gefahr steht. Die andere Seite aber ist, dass Jesus hier für den Petrus direkt mit seiner Fürbitte vor den Thron Gottes tritt. Er bettelt vor dem Thron Gottes, dass der Petrus da heil herauskommt. Und auch für uns, da bittet der Heilige Geist mit unaussprechlichen Seufzern, vertritt er uns vor Gott. Und das ist die Chance, da wieder rauszukommen, sonst hätten wir gar keine. Das Zweite, was mir auffällt, ist, wenn man in verschiedenen Übersetzungen nachschaut, in der jüdischen, also im jüdischen Neuen Testament von David Stern heißt es, wenn du dich in Reue von ihm, also von Satan, abgewandt hast. Statt Reue wäre wörtlich zurückgekehrt bist. Also wenn du von Satan zurückgekehrt bist. Das finde ich eine sehr spannende Wiedergabe dieses Textes, weil hier wird deutlich, dass der Teufel vor seiner Niederlage noch einmal an jeder Säule rüttelt, um das Ganze noch irgendwie zum Einsturz zu bringen. Als der Petrus Jesus verleugnet, da ist er in diesem Sieb, von dem Jesus spricht, des Teufels. Er ist wie Judas in seine Fänge geraten. Der Weg herauszukommen ist, Reue zeigen, also umkehren, sich wieder Jesus zuzuwenden, sich wieder auf ihn zuzugehen. Und hier treffen wir dann wieder auf das Thema vom vorigen Sonntag, dass Jesus gekommen ist, das Verlorene zu finden. Petrus ist hier auf dem besten Weg, verloren zu gehen. Er ist schon in den Fängen Satan. Der Judas, der hat sich nicht finden lassen. Der Petrus wird sich wieder finden lassen, wie wir dann später sehen. Hier ist Petrus kurze Zeit bei den Verlorenen. Und umkehren ist auch hier, dass er sich von der Liebe Jesu überwältigen und wieder gewinnen, ja, ich möchte sagen, einfangen lässt. Wenn du das durchlaufen hast, mein lieber Petrus, dann kannst du deine Brüder stärken. Dann wirst du sogar der sein, der du sein willst und der ich möchte, dass du sein willst, nämlich der Fels. Und dann als drittes, in Bezug auf den Streit, hat Jesus dann schon noch einen Schmankerl. Diese Jünger der ersten Stunde werden einmal auf Thronen sitzen, am Tisch im Reich Gottes und über die Stämme Israels richten. Und zwar dann, wenn Jesus wieder das Pessach, das Passamahl mit ihnen isst im Reich Gottes. Ja, das, was er also in Vers 16, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, andeutet, findet dann hier in Vers 30 seine Vollendung. Wir haben hier einen Rückschwenk auf das letzte Pessach auf der Erde und den Hinweis zum neuen Mahl in der Ewigkeit. Mehr noch, Jesus stellt klar, in der Geschichte habt ihr einen besonderen Platz, weil ihr mit mir ausgeharrt habt, weil ihr mit mir durch dick und dünn gegangen seid, ja, weil ihr eine Menge auf euch genommen habt, jetzt nicht vorrangig in den 3 Jahren, sondern jetzt hier bei Kreuzigung, Tod und Auferstehung und dann vor allem auch in der Zeit danach, wo die Jünger dann bis ans Ende der Welt gegangen sind und zum Teil ja auch für Jesus in den Tod. Freunde, sagt Jesus, es gibt also überhaupt keinen Grund zu streiten, wer der Größte und der Feinste und der Tollste unter euch ist. Weil ich habe für euch alle am Ende dasselbe bereit. Und auch für uns. Wir werden einmal nicht die 12 Stämme Israel richten. Möchte ich auch gar nicht. Möchte gar niemand richten. Aber unser Lohn im Himmel ist derselbe. Durch besondere Leistung können wir uns keinen besseren Platz im Himmel erkaufen. Wir sitzen am Schluss alle am selben Tisch. Der Billy Graham neben der Putzfrau. Papst Franziskus und Ulrich Parzani haben einen ihrer Lieblingssünder zwischen sich sitzen. Einer, der vielleicht nur verstanden hat, das Einzige, was ich brauche, ist Jesus. Alle werden wir mit Jesus am Tisch sitzen. Warum also streiten? Streiten, wer der Größte ist. Streiten, wer Recht hat. Streiten, wer der Wichtigste ist. Streiten, wer die Bibel am besten und am richtigsten versteht. Die Gemeinde in Korinth, die war ja berühmt für solche Streitigkeiten. Und Paulus schreibt ihnen dann in diesem Zusammenhang: Und ich, liebe Brüder und Schwestern, es sind Brüder und Schwestern, auch wenn sie sich noch so, Entschuldigung, bescheuert verhalten. Ich konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Wenn man dem Text heute folgt, also über den Streit und alles drum und dran, wie ich es gerade ein bisschen aufgeführt habe, dann beschreibt er genau das. Die Jünger zu diesem Zeitpunkt noch unmündige Kinder in Christus waren. Das ändert sich dann. Aber auch für uns ist die Botschaft aus diesem ganzen Streit: Leute, lasst uns lernen, immer wieder neu lernen, geistlich zu denken. Und geistlich denken heißt von Christus her denken. Geistlich denken heißt von der Bibel her denken. Geistlich denken heißt, auf Dinge zu schauen, lernen, wie Gott sie sieht, wie Christus sie sieht. Und da ist, glaube ich, das, was wir am Sonntag hatten, mit bin gekommen, das Verlorene zu suchen, ein ganz guter Blickwinkel. Amen. Herr Jesus Christus, du siehst uns, du siehst in unsere Herzen. Und genauso damals wie die Jünger haben wir unsere Kämpfe mit uns selber und untereinander. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir, jeder von uns, die Gemeinde hier vor Ort und die Gemeinde Jesu, sich nicht in die Hände Satans, in die Hände des Teufels begibt und ihr Herz und ihre Gedanken vergiften lässt. Und dort, wo das geschehen ist, schenk du Erkenntnis und Buße durch deinen Geist, dass wir uns wirklich und wahrhaftig dir zuwenden und unsere Herzen rein sind und wir einen Blick bekommen, wie du ihn hast. Herr Jesus Christus, lehre uns. Vater im Himmel, wir sind angewiesen auf dich, auf deine Gnade und auf deine Hilfe. Sonst bekommen wir das nicht hin. Amen. Jetzt möchte ich euch entlassen in diesen Abend mit dem Segen unseres Herrn. Unser Herr Jesus, er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Herzliche Einladung für den morgigen Karfreitag um 15 Uhr zum Gottesdienst hier auf dieser Welle.